Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich riesig, heute Morgen das Thema Familie mit euch zusammen anzugehen. Ich bin aber auch wirklich, das kann ich nicht vermeiden, relativ aufgeregt, weil auch als ich gemerkt habe, dass Gott mit mir zusammen so auf die Reise geht, mich mit Familienthemen auseinanderzusetzen und Beziehungen und alles Mögliche, was dort dann alles drin spielt, habe ich es mega cool gefunden. Es ist wirklich, ich liebe es, es ist mein Herzensanliegen. Aber ich habe gefunden, bitte einfach nie da vorne stehen und darüber reden. Weil es gleicht, glaube ich, ein bisschen einem Gumpen vom einen Fettnäpfchen in dieses. Und schau, jetzt können wir es nicht mehr vermeiden, wir hocken alle da. Ich stehe jetzt da vorne und wir können nichts anderes machen, als gumpen wir doch zusammen einfach in ein Fettnäpfchen rein, paddeln um und schauen, was drin rumschwimmt. Und ich hoffe, ihr seid bereit, das mit mir heute Morgen zu machen. Wenn ich heute von Familie rede, werde ich gerade mal klarstellen, ich rede nicht von zwei Erwachsenen mit 2 bis 7 Kindern. Sondern Familie hat mindestens 2 Ursprungsbedeutungen. Nämlich, wir haben alle in irgendeiner Form unsere Herkunftsfamilie. Auch wenn das vielleicht nicht ganz klassisch abgelaufen ist mit älteren Kindern, hast du ganz sicher in irgendeiner Form Bezugspersonen, die dir beigebracht haben, wie das Leben funktioniert und dir Wert weitergegeben haben. Irgendwann hat man sich dann ein bisschen von dieser Herkunftsfamilie abgelöst, hoffentlich, und hat angefangen, sein eigenes Werteuniversum aufzubauen. In unserer Kultur passiert das meistens, wenn wir ausziehen zu Hause. Und das ist der Zeitpunkt, wo eine neue Familie entsteht. Weil man muss sich nämlich überlegen, ja, was will ich jetzt wirklich für Wert haben? Wie gehe ich mit Ordnung um? Tue ich jetzt wirklich immer mein Morgenmüsli schön brav wegnehmen, wenn ich fertig zum Morgen gegessen habe? Oder könnte ich es nicht auch, wenn ich zu Abend heimkomme vom Arbeiten, dann halt abwaschen? Ich meine, wir können es ausprobieren. Das Mami hat es sicher nicht gern gehabt, aber lass es ausprobieren. Wir müssen uns über viele Sachen den Gedanken machen. Über Finanzen, über wie ich Zeit selber verbringe, Ausgleich schaffen, Zeit mit Freunden verbringen und so weiter. Natürlich ist dann das Werteuniversum in einem stetigen Wandel, weil das Leben sich auch verändert. Weil Partner dazukommen, mal Kinder dazukommen und so weiter. Aber eigentlich kann man eben, weil es eine Gemeinschaft von Werten, Gleichheiten sind, kann man eine Familie auch bezeichnen als, ja, du bist Single und hast deine engen Freunde. Und das ist auch eine Familie. Weil wenn du überlegst, sind nämlich deine engsten Freunde deren, die sehr wahrscheinlich ähnliche Grundwerte haben im Leben. Darum fühlst du dich auch zu ihnen hergezogen und wohl mit ihnen. Und darum können wir auch uns hier ja als Familie bezeichnen, weil wir den Wert vom Glauben als Grundlage haben. Obwohl wir sonst 100% wenn wir richtig darüber reden, merken, wir leben total nach anderen Werten in anderen Bereichen. Und so ist es nämlich auch in unserer Familie. Wir haben Grundwerte gleich. Andere können anders sein, wie wir spätestens merken, wenn unsere Kinder selber erwachsen sind und plötzlich anfangen, anders leben als wir. Darum darf sich heute Morgen auch wirklich jeder Einzelne angesprochen fühlen, wenn ich von Familie rede, weil jeder in einer Form Familie hat, auch wenn man noch nicht Kind hat. Vor ein paar Jahren hat Jesus mich recht herausgefordert, mich eine Art auf eine Reise zu machen, um mich mit Themen zu beschäftigen, wo mir eine Art wie den Glauben nicht richtig mit unserer Realität zusammenbringen. Es gibt so Themen für uns Christen, wo wir Mühe haben, das, wo wir eigentlich glauben, wo sollte da sein, nicht richtig mit der Realität zusammenstimmt und dann bekommen wir so ein bisschen Zwiespalt in uns. Und Familie ist, glaube ich, definitiv eines von diesen Themen. Entschuldigung. Gott hat mich dann ein bisschen wie einen Schritt zurückgenommen und mich aufgefordert, das Ganze, wo wir leben, in unserem Alltag, das gesamte Leben an sich, wie von außen mal anzuschauen, Schritt rauszumachen und zu schauen, was wir überhaupt so machen, den ganzen Tag. Wenn wir im Alltag unterwegs sind, sind wir, ich sage dem jetzt einfach mal so, das ist mein eigener Begriff, sind wir in einem zusammengerissenen Zustand unterwegs. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich als Bauingenieur im Architekt am Telefon nicht sage, wie wahnsinnig toll ich das finde, dass er meine Stütze vor dem Fenster nicht will und ich natürlich liebend gern für ihn noch 3 weitere Varianten ausrechne, wie man das Problem, das ich schon lange gelöst habe, noch lösen kann. Ich reisse mich zusammen, ich beherrsche mich und sage ihm, natürlich, das machen wir doch gern für sie. Und dass wir uns zusammenreissen können, kann man im Fach Chinesisch anders ausdrücken. Und zwar ist das, dass wir gelernt haben, als Erwachsene, unsere Emotionen, die wir haben, nämlich, ich könnte den Schier erwürgen, nicht ganz, aber ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, dass er meine Lösung nicht akzeptiert, tue ich beherrschen mit meinem Hirn. Mit meinen Gedanken tue ich es beherrschen. Ich lasse nicht einfach alles raus, was einfach so in mir gefühlt wird. Und auch wenn wir da nicht so gerne hören, Gefühle sind immer am schnellsten. So ticken wir Menschen, so funktionieren wir. Also du musst das mal an dir wahrnehmen, dass du immer zuerst etwas fühlen und nachher schaltet sich das Hirn ein und sagt, ah, oh, langsam. Gell, du hast mal gelernt, dass auch wenn du jetzt wirklich verrückt wirst, du haust deinem Gegenüber keine Faust in die Fresse. Machst nicht. Du hast mal gelernt, wenn du jetzt mega traurig bist, es gibt Situationen, wo die Traurigkeit nicht kannst einfach so äußern. Es ist nicht angemessen, es passt nicht rein. Genauso mit riesiger Freude. Du kannst nicht überall gerade einfach die Freude rauslassen. Es gibt Situationen, wo es nicht reinpasst. Also du hast gelernt, dich zu kontrollieren in einer ganz guten, gesunden Art. Viel, wo wir auch in der Bibel lesen, über bis geduldig, bis sanftmütig, bis barmherzig, geht gut miteinander um, ertragt einander, haltet Frieden untereinander, ist eigentlich eine Aufforderung, dass wir gut werden drinnen, unsere Emotionen mit unserem Kopf zu kontrollieren. Jetzt, zum Beispiel in Kolosser 3,12 steht das auch, dort steht, legt jetzt als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also es ist etwas, wo ich mich mit meinem Kopf dazu entscheide, dass ich das so leben will. Es ist etwas, wo ich mich entscheide, ich lege das Gewand an. Ich werde geduldig sein, ich werde sanftmütig sein. Es ist eine Entscheidung, weil wir das mit unserem Kopf nämlich über unsere Emotionen eben kontrollieren und wollen dann so leben. Und Jesus liebt das, wenn wir in dem sehr, sehr gut werden. Es ist ein grosser Pfeiler von unserem christlichen Glauben, dass wir das in einer ganz guten, gesunden Art lernen, zu perfektionieren quasi. Dass wir lernen, mit unseren Emotionen so umzugehen, dass wir lebensfähig sind untereinander und gut können miteinander umgehen. Das geht nämlich nicht, wenn einfach jeder sein Zeug rauskötzelt und alles bubbelbubbel, ein Riesenchaos gibt. Es muss so sein. Und Gott liebt es, wir werden zu viel darauf aufgefordert. Aber wie wir auch gesehen haben, es ist ein Willensentscheid von uns, das auch so zu wählen und zu machen. Jetzt, was wir in unserem Alltag schon lange wissen, weil wir das immer wieder erleben, hat die Forschung auch schon herausgefunden, dass der Wille, unsere Willenskraft, wie ein Muskel funktioniert. Zwar, wir können viel Willen aufbringen und etwas voll durchziehen, aber der Muskel wird irgendwann ein bisschen lahm. Er mag irgendwann nicht mehr so. Er mag zwar viel leisten, aber hat auch einfach ein bisschen seine Grenzen. Und dann joggen wir nicht mehr weiter heim, sondern laufen nur noch. Genauso ist es eben mit unserem Willen auch, quasi uns zusammenzureissen. Es wird also zwangsweise in deinem Leben Situationen geben, wo du heimkommst, nicht den besten Tag gehabt hast vielleicht, und merkst, dass jetzt deine Willenskraft nicht mehr so auf dem Höchststand ist, und du dich nicht mehr magst richtig zusammenreissen, zum Beispiel jetzt am Abend nochmal ein schwieriges Gespräch zu führen, am liebsten würdest du davonlaufen, oder dein Schokostängeli auf dem Tisch nicht zu essen, wie du es dir vorgenommen hast, ach, heute kommt es nicht so drauf an, oder irgendetwas, das merken wir alle, und das ist ganz natürlich für uns, dass das passiert. Und was wir dann eigentlich brauchen, auch als Ausgleich dafür, dass wir uns eben so gut auch zusammenreissen können und so gut das Leben leben, brauchen wir den Ausgleich, dass wir auch einfach mal sein dürfen. Und das spüren wir als Bedürfnis in uns. Es muss Ort geben in unserem Leben, wo wir dürfen sein. Was heisst das, wir dürfen sein? Es darf dann eben sein, was halt ist. Es ist dann, dass ich mich eben nicht mehr so zusammenreisse und vielleicht die Traurigkeit, die ich am Tag eigentlich verspürt habe, halt mal empfinde. Vielleicht bin ich auch einfach gefrustet, vielleicht bin ich auch einfach ausgelaugt, vielleicht geht es mir aber auch einfach super. Und ich geniesse einfach jetzt gerade das Leben, hänge es easy auf dem Sofa und geniesse einfach den Abend. Es muss aber einfach mal dürfen sein. Das ist wie ein Moduswechsel, den wir dann machen. Wo wir zwangsweise irgendwann machen, auch wenn wir es vielleicht nicht so gerne haben. Wir machen es irgendwann zwangsweise, weil nämlich der Muskel nicht mehr so mag. Aber der Moduswechsel ist eigentlich ganz toll. Jesus liebt auch das, dass wir den Moduswechsel machen. Weil zum Beispiel ist es auch etwas, das von uns häufig gefordert wird im Gottesdienst. Es wird gesagt, jetzt kommen wir in Lobpreis. Komm vor Gott, bist einfach wie du bist. Lass alles los. Denk an die letzte Woche, wie Simon vorher gesagt hat, was dich vielleicht belastet. Lass es los, bring es vor Gott. Das ist genau die Beschreibung von dem Moduswechsel. Uns nicht zusammenzureissen, mal zuzulassen, was eigentlich in uns ist. Einfach mal zu sein vor Gott. Und das fällt uns nicht immer ganz einfach. 100 Pro. Weil, wenn ihr da reinlauft, sind ihr alle im zusammengerissenen Zustand. Weil wir ja schliesslich unter anderem Menschen sind. Wir sind nicht einfach frisch fröhlich, wie es einfach ist. Wir haben es zusammengerissen. Denn da zu hocken und zu machen Switch, ist etwas Schwieriges für uns. Und gleich merken wir uns selber, dass wir es brauchen. Und wenn wir jetzt den Tag durchdenken, ist es dann halt häufig, wir reden ja von Familie, dass wenn wir in die Familie kommen, wir im Zustand sind, wo eigentlich der Moduswechsel passiert. Weil eben wir schon viel durch den Tag gemacht haben, wir nämlich uns viel zusammengerissen haben und der Willensmuskel nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, passiert der Moduswechsel fast zwangsweise irgendwie. Und eigentlich ist ja das super. Eigentlich ist dann die Familie der Ort, wo jeder reinkommen kann und sein, wie er ist. Wo wir einander annehmen können, Vertrauen schenken. Wenn es jemandem schlecht geht, können wir ihn aufbauen. Wenn es jemandem gut geht, können wir mit ihm uns freuen und so weiter. Eigentlich ist die Familie dann der tollste Ort auf Erden, wo wir eben dürfen uns selber werden und jeder darf sich selber sein. Und jetzt merkt ihr, ich bin ein bisschen von der Realität abgewichen. Oder auch von meiner, ganz sicher. Eigentlich wäre es so ein cooler Ort. Es könnte ein cooler Ort sein. Aber es ist meistens nicht ganz so. Es läuft nicht ganz so ab. Wir haben nämlich zwei Probleme, mindestens zwei Probleme mit dem ganzen Moduswechselzeug. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt viel von Emotionen geredet. Und Emotionen haben wir nicht so gern. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber vielleicht könnt ihr mir nachfühlen, dass ich auch mal sicher wie eine Art eine antrainierte Angst habe vor Emotionen. Ganz sicher vor den schlechten Emotionen wie Wut, Angst, Trauer, Frust. Die bitte, eigentlich sollte das gar nicht existent sein, am allerbesten. Und wenn, nicht in meiner Gegenwart. Definitiv nicht. So geht das Zusammenleben nicht. Die guten Emotionen wie Freude, Spass, Ausgelassenheit, Leidenschaft ausleben, sehr toll, grundsätzlich, aber bitte angemessener Rahmen, sodass niemand wirklich stört. Ich habe einen Lebenslug zum Beispiel in mir inne, wo mir sagt, solange du zusammenreissest, bist du annehmbar. Also anscheinend ist gut, solange sie im zusammengerissenen Modus ist. Und wenn ich den Moduswechsel mache und die Emotionen vorkommen, gehe ich aber eine Kante. Kann man nicht mit mir umgehen. Zuerst beruhigen bitte, dann rede ich wieder mit dir. Ich habe darum meine liebe Mühe, und ich nehme an, ganz viel können wir da noch empfinden, ich habe meine liebe Mühe, die Emotionen grundsätzlich als etwas wenigstens Normales anzuschauen. Aber eigentlich sind sie das. Wir sind voll emotionale Wesen. Gott hat auch Emotionen. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Es ist alles in Ordnung mit uns. Auch, dass wir den Moduswechsel machen, alles in Ordnung. Aber wir haben wie eine intrinsische Angst davor. Und das Problem ist halt, weil uns meistens dabei gebracht worden ist, dass die Emotionen am besten gar nicht existieren, haben wir auch nicht gelernt, mit ihnen wirklich umzugehen. Wir haben eigentlich nur gelernt, dass sie nicht da sein sollten. Und darum habe ich das Gefühl bekommen, wenn die Emotionen kommen, ist schon etwas nicht mehr gut. Aber wie mit ihnen dealen, wenn sie sowieso da sind, fällt es schwer. Weil wir es einfach nicht richtig gelernt haben. Zweitens spielt, glaube ich, darin, dass wir Mühe haben mit dem ganzen Zeug, dass wir ein bisschen Hollywood-Vorstellungen haben, wie das Leben könnte aussehen, wenn Gott so richtig da ist. Wie sieht für dich eine Familie aus, wo Gott in seiner ganzen Fülle da ist? Eigentlich wollen wir das ja. Wie sieht so eine Familie aus? Ich glaube, dass wir häufig so eine Vorstellung haben, auch wenn Gott völlig in unserem Leben ist. Wie sieht denn unser Leben aus? Wir haben, glaube ich, ein bisschen Vorstellung, dass sich Sachen zum einen, auch wenn wir es eigentlich wissen, von Anfang vielen Predigten, die uns sagen, dass Probleme nicht weggehen, aber gleich haben wir ein bisschen das Gefühl, dass wenigstens, auch wenn Probleme nicht ganz weggehen, wenigstens ein bisschen einfacher wird auf eine Art. Dass, wenn Konflikte da sind, sie nach ungefähr 3 Minuten gelöst sind, weil ja jeder ist sehr, man findet sich sehr schnell, weil man will ja alles lösen zusammen, alles ist eigentlich super toll. Und so die ganz harten, groben Probleme, die existieren ja dann gleich irgendwie nicht mehr wirklich. Zum Beispiel wäre es dann auch super toll, dass mein Mann mich plötzlich würde, ohne dass ich ihm immer aus deutsch und deutlich ins Gesicht sage, was ich brauche, er das würde checken. Das wäre ja schon irgendwie auch noch toll und würde doch dazugehören, dass irgendwie Gott voll da ist und man sich gut umeinander sorgt und so. Und dann kreieren wir eigentlich eben so ein Bild von einer Familie oder von einem Leben, wo eigentlich das Zeug einfach ein bisschen flüssiger läuft und nicht so Probleme da sind. Und zusammen mit dem, dass wir nicht so gerne die Emotionen haben, haben wir nachher halt ein bisschen das Gefühl über unsere Familie, auch sicher, wenn der Moduswechsel passiert bei gewissen, haben wir so ein Gefühl, das sollte nicht so sein. Es ist nachher ein bisschen so, dass wir die Tendenz haben, dort ein bisschen die Augen zuzumachen, weil wir ja auch nicht genau wissen, wie damit umgehen, weil wir ja dann auch nicht wirklich darüber reden. Es ist ein bisschen auffällig, dass in Familien sehr viele Tabuthemen unter uns Christen existieren. Sei es über Eheprobleme, sei es über Kindererziehung, ganz offen zu reden, was Kinder auch manchmal für Ängste können in uns auslösen und so weiter. Sei es über Ablösen vom Elternhaus, wo auch nicht ohne ist, wenn wir ehrlich sind. Sei es über Sexualität zu reden. Alle möglichen Sachen sind eher Tabus unter uns. Und ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass wir einfach ein bisschen Probleme haben mit allem, was dort dran passiert. Jetzt, wenn wir nachher, was unsere Lösung ist, wie gehen wir, irgendwie müssen wir, es ist nicht ganz alles gut, wir müssen irgendwie damit umgehen. Eine Lösung, die wir viel parat haben, ist, hey, eigentlich im zusammengerissenen Zustand, dann läuft unser Leben, dann funktioniert es. Und da meine ich jetzt auch nicht sarkastisch, wir sind dann gute Christen, im Sinne von, wir schaffen es, geduldig zu sein, wir schaffen es, barmherzig zu sein. Viele von unseren Diensten, die wir als Christen ausüben, verbringen wir, tun wir im zusammengerissenen Zustand ausüben. Was ja super ist. Also ist unsere Lösung eigentlich relativ naheliegend für unsere Familie. Und die Emotionen haben wir ja eh nicht so gern, darum die Lösung ist, wir reissen uns noch ein bisschen mit zusammen. Und zwar bitte jeden. Und wenn wir merken, dass wir die Kraft nicht so haben, verlagern wir die Problemlösung auf später. Nämlich, wenn alle wieder genug Kraft haben, um sich zusammenreissen. Und es existiert nachher so eine Familie, wo die Forderung da ist, dass ich mich eigentlich nonstop ein bisschen zusammenreisse. Vielleicht werden uns 2 Minuten, bevor wir einschlafen, im Bett geschenkt, wo wir uns gehen lassen. Aber sonst ist eigentlich immer eine latente, also so unterschwellige Forderung da, dass wir eigentlich immer zusammengerissen sein sollten. Was das natürlich nach uns auslöst, ist, dass wir uns eben nicht getrauen, einfach uns selber zu sein, weil es einfach nie so sein darf, wie es halt einfach ist. Eigentlich ist nachher so die Message eben, du wie du halt bist, vor allem mit deiner emotionalen Seite und so, nicht ganz okay. Wäre ja aber ein Bedürfnis von uns, dass wir es dürfen. Und dann haben wir so einen kleinen Teufelskreis geschaffen, wo die Familie ein Ort ist, wo wir eigentlich probieren, das Problem zu lösen, indem wir alle auffordern, uns noch ein bisschen zusammenzureissen, was ja sonst durch den Tag super funktioniert. Und dann bekommen wir das Gefühl, dass man nicht richtig einfach sich darf sein, wie man es einfach ist. Und dann gibt es wieder ein Problem. wie geht Gott mit so Sachen um? Weil irgendwie ist es ja nicht ganz die Lösung, was wir fabrizieren. Sind wir vielleicht einig? Gott hat ein bisschen andere Angehensweise an so Sachen. Und zwar erstens, Gott ist ein absoluter Realist. Er hat mir mal gesagt, ich bin Realist. Ich habe gefunden, gut, was auch immer das bedeutet. Aber Gott schaut die Sachen einfach an, wie sie sind. Er tut sie weder klein reden, à la, ja komm, nach 15 Jahren Ehe. Die Sachen sind halt einfach nicht mehr so, ist ja bei allen so. Ist nicht mehr wie am Anfang, ist doch okay. Er tut es auch nicht banalisieren, im Sinn von, ist ja nicht so schlimm. À la, eigentlich ist es schon nicht ganz gut, aber ich bin ja Gott. Und ich schaffe alles zu verändern, darum eigentlich ist es nicht mehr tragisch. Das machen wir Christen auch gern. Gerade weil Gott so gut ist, muss bei uns auch alles gut sein. Er schaut Sachen einfach an, wie sie sind. Er macht sie ja nicht schlechter, als dass sie sind. Er tut es auch nicht dramatisieren, wie wir manchmal den Hang dazu haben, finden, also jetzt geht das ganze Schiff unter. Er nimmt es einfach, wie es ist. Und das mag dann auch in uns, wenn wir uns getrauen, die Sachen anzuschauen, wie sie sind. Kommen Emotionen, ob wir wollen oder nicht. Und bei ihm kommen die auch. Aber er kann sehr gut mit dem umgehen, was wir von ihm toll lernen können. Und nachher ist er in seinem ganzen Wesen, er kann gar nicht anders als so sein, ist er jemand, wo alles, was im Unguten ist, mit seiner ganzen Kraft und jeder Fasser, die er in sich hat, ins Gute drehen will. Also, Gott hat kein Problem, dass Probleme da sind. Einmal hatte ich wirklich Krise daheim. Bin von Gott gekommen und gesagt, jetzt reicht es mir denn echt. Ich gebe mir so Mühe in meiner Familie. Ich reisse mir den Arsch auf, damit irgendwie ich gut für die Kinder da bin. Damit ich emotional stabil bleibe. Mein Mann arbeitet mega viel. Und so weiter. Ich fühle mich zwischendurch alleine. Blub, 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 blub. Alles Zeug, das ablaufen in uns. Und ich gebe mir so Mühe, alles zusammenzuhalten. Und ich schaffe es einfach nicht. Und er hat mich nur ein bisschen lächelnd quasi gefragt, ja, und was ist das Problem damit? Und ich, ja, es geht ja nicht so. Es muss ja irgendwie gut werden. Das Zeug muss irgendwie gut werden. Und er einfach so zu mir, schau mal die Welt an. Ich bin der beste Problemlöser, den es gibt im ganzen Universum. Und schau mal die Welt an, wie sie aussieht. Es heisst nicht, dass es ein schlimmer Zustand ist, wenn Probleme existieren, sondern das ist quasi so, wie das Leben ist. Wir leben in einer Welt, wo Probleme existieren. Für Gott ist das kein Problem an und für sich. Weil er ist ja in seinem ganzen Wesen die Lösung. Er ist im ganzen Wesen das, dass er quasi Probleme sieht, sie angeht und sie ummodelt mit aller Kraft, die er hat. Darum, dass es so ist, ist gar nicht das Problem. Und ich glaube, manchmal fühlen wir uns dann aber ja so, dass eben die Familie ein Ort ist, wo die Sachen nicht so laufen, wie sie sollten. Da fühlen wir uns wie entkoppelt von Gott. Wir fühlen uns dann, wenn wir uns zusammenreissen, sind wir mit Gott eins. Können wir mit dem eins sein, weil wir das meiste erfüllen, was in der Bibel steht. Die Familie fängt an, ein bisschen richtig versagen tendieren, bezüglich vielen Sachen, und dann fühlen wir uns entkoppelt. Aber für Gott ist es überhaupt nicht so. Für Gott ist es so normal, dass das alles dazugehört. Für Gott ist es das Leben in seiner Ganzheit. Und er ist der, der weiss, wie damit umgeht. Darum eigentlich wäre es doch cool, wir könnten von Gott lernen, wie wir coole Problemlöser werden. Ich glaube, ich bin tief überzeugt von dem, dass wir eigentlich auch dazu sehr, sehr fest berufen sind. Wir brauchen nicht ein Leben, wo alles super ist. Das ist auch nicht der Zustand, den wir unbedingt anstreben müssen. Aber wir müssen von Gott lernen, wie wir mit dem Schlamassel um uns herum und auch dem Guten umgehen. Darum ist nicht die Lösung, unsere Augen zuzumachen und am besten nicht ganz genau herzuschauen. Es ist auch nicht die Lösung in der Überforderung, weil wir nur mal vieles nicht wirklich auch gut gelernt haben, wie wir damit umgehen können. Da werden wir merken, dass wir irgendwo anstehen. ist auch per se nicht schlimm, weil wir haben jemanden, der uns das alles beibringen kann. Und eigentlich ist es cool, dass wir schon voll dort sind, wo wir eigentlich herwollen. In ein Leben, wo Gott in der Familie ist. Weil Gott dort ist, weil es gar keine Trennung gibt. Die tun nur mehr machen, weil wir es nicht als gut empfinden. Also schauen wir doch das alles an, als alles ist okay, im Sinn von, es ist wie es soll sein, und jetzt lehre ich damit umzugehen, mit Gott zusammen. Wir werden jetzt ein kurzes Lied hören und ihr habt einen Schreiber und einen Stift bekommen. Und ich fordere euch auf, dass ihr während dem Lied euch doch einen Gedanken aufschreibt, wo euch jetzt irgendwie euch haften bleibt, sagen wir es mal so. Und weil es ein Familienthema ist, vielleicht könnt ihr ja in der Familie darüber reden, nachher zusammen, was der Gedanke war. Da kann irgendetwas sein. Tönt doch mal geschwind für euch quasi ein Resümee ziehen von dem, was ich gesagt habe. Wir tun jetzt nämlich noch zusammen, ich weiss, es ist jetzt, obwohl es, glaube völlig unser Leben betrifft, auch zu einem Teil theoretisch gewesen. Und darum schauen wir jetzt zusammen noch ein Anwendungsbeispiel von dem Ganzen an. Und die das Handy dabei haben, dürfen sich sehr gerne auf www.menti.com einloggen. Weil wir machen kurz, die daheim sind, dürfen natürlich auch sehr gerne mitmachen, das funktioniert. Wir machen kurz eine Umfrage, machen, wo ich habe, glaube, 6 oder so Aussagen aufgeschrieben, wo ihr mir dann die Regeln schreiben dürft, wie fest dass ihr dem zustimmt. Und zwar geht es um Frage und, ich habe noch gar nicht gesagt, um was wir reden. Wir reden jetzt vom Anwendungsbeispiel, wo uns quasi helfen kann, wie bringe ich das jetzt rein, dass ich quasi mich auch von getrauen halt Sachen sehe, schlussendlich wie sie sind, aber mich gleichzeitig auch nicht überfordert oder ohnmächtig fühlen damit, sondern mir das quasi sehr fest bewusst wird, dass das Ganze schon eine Lösung hat in Jesus. Wie das kann funktionieren, und zwar ist das Thema Vergebung. Darum ist in meiner Frage auf menti.com die Frage, wie wird Vergebung in deiner Familie gelebt? Ich lese ganz kurz die 5 Aussagen vor. Entschuldigen, klar, ja. Vergeben, nein. Vergeben ist zu offiziell. Vergeben und entschuldigen braucht Zeit. Je weniger Vergebung benötigt wird, desto besser. Und eigentlich ist es eine Schwäche, um Vergebung zu bitten. Und ich frage jetzt nicht eure Theorie ab, die ihr habt über Vergebung, sondern überlegt mal, wie die Haltung ist in eurer Familie zu Vergebung. Also wie wird es faktisch ausgelebt? Gut. Vergebung ist ja sehr ein grundlegendes Thema für das Christentum. Ich meine, ohne Vergebung macht quasi unser ganzer Glaube nicht wirklich Sinn. Alles baut darauf auf, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und wir jetzt können Vergebung haben in unserem Leben. Und in den Predigten, die wir bis jetzt auch alle hören, und es ist cool, dass wir so viele Predigten über Vergebung hören, weil dann können wir jetzt nämlich weitermachen damit, geht es eigentlich immer um. Brauchen wir Zeit zum Ausfüllen? Gut. Dann warte ich doch und trage hier noch ein bisschen meinen Stein mit mir rum. Könnt ihr mich anschauen, wenn ihr fertig seid? Da würde mir dann, glaube ich, helfen, weil sonst weiss ich nie, wenn ich weitermache. Ich lasse eben auch noch das Zeitchen einblendet und komme nachher dann drauf. Darum. Gut, jetzt schaut mich, glaube ich, einen grossen Teil an. Dann machen wir doch mal weiter. Also, Vergebung, grundlegende Ding von unserem Christentum, ist ganz Basis, weil sonst mich unser Glaube nicht so Sinn. Haben damit bekommen. Also, Jesus ist für uns gestorben und wir bekommen dort auch Vergebung. Das ist der Grundpfeiler von unserem Glauben. Also Vergebung im Christentum wegzustreichen, ist eigentlich völlig, das geht gar nicht. Wenn wir in den Predigten über Vergebung hören, reden wir eigentlich immer über diesen Tyler Stowe. Nämlich Sachen, die wir mit uns umschleppen und die wir jetzt in der Gegenwart merken, dass die uns belasten. Dass sie uns Wunden reingehauen haben und dass jetzt in der Gegenwart etwas nicht mehr okay ist für uns, um so weiterzuleben, wenn wir das Klotzding hier immer dabei haben. Und dann ist Vergebung ein absolut innerer, eigener Prozess, den wir durchmachen, der nichts mit meinem Gegenüber, der mich verletzt hat, wirklich zu tun hat, der auch nichts an der Situation grundlegend ändert. Sondern es ist ein Willensakt, den ich ausführe in mir innen, dass ich sage, ich lasse das Teil jetzt da, ich lasse es los, bin befreit und laufe weg. Ich werde keinen Schaden mehr zufügen, weder mir selber noch meinem Gegenüber. Ich werde es nicht immer wieder aufwärmen. Ich lasse es los. Und so kann auch die Heilung dann anfangen, dass ich heil werden darf von etwas. Jetzt in unserer Familie gibt es definitiv so Brücken. Definitiv. Aber ich hoffe, sie sind nicht an der Tagesordnung, dass sie bauen werden. Aber in unserer Familie sieht es vielleicht eher so aus, da wo an der Tagesordnung ist. Und zwar sind es so kleine Giekser. Wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich kommen, irgendjemand biegsen von euch. Es sind so kleine Biegser und wenn ich jemanden komme, einfach einmal so biegsen, würdet ihr mich sehr wahrscheinlich anschauen und denken, was willst du jetzt von mir? Aber sehr wahrscheinlich würde niemand irgendwie sagen, hey, hör auf. Aber wenn ich die 20 Mal hintereinander so biegse, würdest du irgendwann die relativ auch entnervt umdrehen und sagen, hey, jetzt reicht es aber. Du würdest mir auf die Grenzen setzen, irgendwann, aber wegen dem kleinen Biegser am Anfang, wegen einmal, ist nicht so wirklich schlimm. So kleine Biegser können in unserem Alltag sein, zum Beispiel Bemerkungen, die vielleicht nicht ganz so gut gewählt waren von meinem Gegenüber, aber wirklich tragisch. Also ich meine, dass es jetzt ganz schlimm ist, ist es eben nicht wirklich. Es sind dann eben eher so ein bisschen so Sachen, die nicht so einem Klotz gleichen, sondern vielleicht eher so leichte, fluffige, schön angemalte, farbige Klötzchen. Bemerkungen, vielleicht ein komischer Blick von irgendjemandem. Ich weiss auch nicht, was der wirklich gedacht hat. Keine Ahnung. Aber irgendwie macht es mich unsicher. Vielleicht hat mein Kind irgendetwas gemacht. Kind biegsen sowieso sehr viel. Tun wir da gerade ein paar Dinge drauf. Meine Ema, die mich fragt, haben wir nicht noch wollen saugen? Ja, vielleicht. Wir haben auch schon wollen saugen. Okay. Irgendein ist geht vielleicht oben sogar mal ein Klötzchen oben runter, vielleicht sogar gerade ein paar, ja, aber irgendetwas wie, hast du nicht noch den Mist rausbringen oder so irgendetwas? Ja, definitiv. Und dann, zum Beispiel, ich bin dann ein Typ, mich verjagt es dann irgendwann und finde, hey, wenn du den Mist raus tun willst, kannst du selber dort rausschicken. Ich weiss nicht, ihr sind vielleicht andere Typen und fressen ein bisschen mehr lieber in euch rein. Aber irgendetwas passiert einfach und es kracht ein paar Sachen zusammen. Und dann, wenn das passiert, dass so ein paar Sachen zusammenkrachen, ist es eher so, ja, ich kann Adi auch nicht genau sagen, also nur wegen, wieso du jetzt den Misch, also der Misch muss noch raus, bin ich nicht ausgerastet, nicht nur wegen dem, sondern eigentlich ist eben ein bisschen mehr drunter. Was es genau ist, kann ich nicht mehr wirklich sagen. Eigentlich ist es halt so ein farbiges, zusammengestelltes irgendetwas, was sich uns auch so ein bisschen anfühlt als, es ist schon nicht ganz alles gut, sind wir ehrlich, ganz alles ist nicht gut, aber was es genau ist, können wir eigentlich nicht mehr wirklich sagen. Es sind so viele Einzelheiten zusammengebaut, keine Ahnung. Das Ding ist aber, dass wir über die einzelnen Klötzchen empfinden, dass sie eben nicht mega tragisch sind. Ich wehre mich ja häufig nicht mal, wenn so ein Klötzchen quasi reinbeigst. Und dann ist für uns klar, für Brücken vergeben wir. Klar, aber für so etwas hier, ja, da kommen wir zu so Aussagen wie, vielleicht entschuldigen, natürlich, vor allem Kinder müssen sich immer für alles entschuldigen. Entschuldigen, klar. Aber vergeben, also sorry, wegen mir so Klötzli, ist vergeben vielleicht so ein bisschen too much. Oder eben so ein bisschen vielleicht auch offiziell. Es ist dann nicht an der Tagesordnung, dass wir um Vergebung beten, wegen so einem Klötzli-Teil hier. Wir sprechen es ja nicht mal wirklich an. Es passiert halt einfach. Und dann ist es also so, dass wir einfach in unserem Leben haben wir zwar vielleicht Brücken, wo wir irgendwann merken, dass wir sie vergeben müssen, dann vergeben wir. Aber in unserem Alltag haben wir Türmli. Und die stressen uns ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eben eine Art zu wenig oder wir vergeben sie ja nicht. Also sind sie. Vielleicht brauchst du in deiner Familie auch nicht so wirklich Vergebung. So in der Reinform, weil wenn man Vergebung würde brauchen, würde das ja heissen, dass man einen verletzt hat. Und das ist man ja die ganze Zeit am Verhindern. Also man gibt sich ja so Mühe, dass man sich nie verletzt und sich immer so gut behandelt, dass wenn man Vergebung brauchen will, wäre das ja eigentlich schon das Schlimmste, was passieren kann. Also eigentlich ist man die ganze Zeit dran an Vergebung nicht müssen brauchen. Vielleicht braucht es in deiner Familie auch nicht wirklich so Vergebung, weil Männer, sorry, auch das Ganze, wo ich jetzt darüber quatsche, Emotionen, Zeug und so, das zwischenmenschliche Geplänkel. Ich kann mich nicht den ganzen Tag darum kümmern, was jetzt der andere denkt und fühlt und irgendetwas und sowieso, die Welt funktioniert so. Ein bisschen abhärten muss man auch in der Familie. Darum, um Himmels Willen, man kann sich einfach nicht um alles kümmern, was so zwischenmenschlich gerade irgendwie... Darum, Vergebung. Eigentlich ist Vergebung eher so, weiss auch nicht, man darf das ja nicht sagen, aber eigentlich ist Vergebung eher so ein bisschen für Weicheier. Für die, die halt nicht klarkommen, mit dem Druck innerlich umzugehen, dass etwas nicht gut ist. Schaut, völlig egal, wie man das sieht und was für Einstellungen in der Familie existieren. Was alle nicht wegdiskutieren können, ist, dass eben hier die Klötzli existieren bei uns. Und dass die Türmli gebaut werden. Und jetzt ist ja schon ein die Frage, ja, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, sowohl wie hier bei diesem Riesenklotz, die Antwort Vergebung ist, ist auch dort eigentlich die Antwort Vergebung bei den Klötzli-Türmli, aber wie in einer anderen Form. Weil das Einzelne empfinden wir ja wie als zu wenig schlimm, darum tun wir nicht so offiziell um Vergebung bitten, darum muss die Form irgendwie einfach anders sein. Und zwar, ich glaube, dass die Klötzli-Türmli genauso können abgebaut werden können, aber durch eine, sagen wir jetzt mal, vergebende Haltung. Oder dass man eben einen vergebenden Lebensstil kultiviert. Das ist jetzt sehr theoretisch. Man kann das anders umschreiben als es ist eine Sehnsucht da, dass geklärte Zustände herrschen. In der Familie, zwischeneinander, grundsätzlich über dem Leben. Weil das ist eigentlich das, was Vergebung macht. Es tut etwas, was nicht gut ist, auflösen und in einen geklärten Zustand bringen. Es ist eine Sehnsucht, die ich in mir kultiviere, dass Sachen geklärt werden, wenn ich merke, es ist im Unguten. Ich glaube, wir brauchen wirklich nicht Familien, wo kein Konflikt herrschen. Wir brauchen auch keine Familien, wo alles gut ist. Aber wir brauchen Familien, wo wir wissen, dass wenn etwas nicht gut ist, dass wir es zusammen klären. Wir brauchen Familien, wo wir gelernt haben, Sachen zu klären. Wir brauchen Familien, wo wir gelernt haben, dass vielleicht auch wenn es klären etwas Schwieriges kann sein. Manchmal ist es auch kurz und gut. Aber es kann etwas Schwieriges sein. Dass nachher etwas sehr, 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 sehr Gutes daraus folgt. Nämlich, dass man wieder richtig quasi Verbindung spüren zu diesem und etwas im Reinen darf sein. Natürlich auch nicht alles auf einmal. Das wäre wieder so ein super toller Zustand, den wir gerne würden anstreben, dass alles geklärt ist. Aber dass wenigstens etwas geklärt ist und man über das kann Freude empfinden und Zuversicht. Wenn wir anfangen, so quasi eben so einen Sehnsucht kultivieren nach geklärten Zuständen, hat das fest damit zu tun, dass wir natürlich und darum auch meine riesenlange Einleitung, Wir müssen Sachen anschauen. Wir müssen quasi Angst verlieren, unsere Scheuklappen abzunehmen und Sachen anzuschauen, wie sie halt sind. Und wie wir gesehen haben, als ich eingeleitet habe, das ist gar nicht an sich ein Problem. Aber es kann uns Angst machen und uns dazu bewegen, dass wir es gescheiter nicht anschauen wollen. Aber es hat damit zu tun, dass wir uns getrauen, mutig sind, weil wir mit Gott zusammen ja im Leben stehen und er uns lehrt, damit umzugehen, dass wir uns getrauen anzuschauen. Es hat nachher damit zu tun, dass wir einander auch genug ernst nehmen. Wir müssen uns ernst nehmen, gegenseitig in unseren Beziehungen, dass wir überhaupt keine Sachen klären können. Wenn ich nämlich diese nicht genug ernst nehme und quasi denke, ja, Mann, wie kann man nur so funktionieren wie der? Also das ist doch jetzt nicht ein ernsthaftes Problem. Dann nimmt man diese zu wenig ernst und kann gar nicht zu einer Lösung kommen, weil man noch nicht akzeptiert hat, dass das andere, das Gegenüber, einfach völlig anders funktioniert innerlich. Mit anderen Sachen Mühe hat. Etwas anderes als belastend empfindet als man selber. Anders mit Emotionen umgeht als ich selber. Es hat damit zu tun, dass man uns ernst nimmt. Ich weiss, das ist immer ein bisschen gefährlich, was ich sage, aber für uns Eltern, es hat auch damit zu tun, dass wir unsere Kinder genug ernst nehmen. Dass sie sich frei fühlen, uns zu sagen, wenn etwas im Unguten ist. Weil auch sie werden Sachen anders fühlen, empfinden als du. Es hat sehr fest damit zu tun, dass man dann fast zwangsweise in einen Wandel hineinkommt an sich selber, wo man wächst. Wandeln tut sich sowieso alles immer irgendwie ein bisschen. Aber mit Gott zusammen tut es sich wenigstens zum Guten wandeln. Und es fährt dann einen Wandel an, wo du fast zwangsweise musst reifer werden an dir selber. Schon nur, dass du anerkennen, dass andere anders funktioniert als einem selber, ist ein Zeichen davon, dass man Reife hat in sich. Ein guter, gesunder Erwachsener ist in sich, der sich nicht verunsichern lässt in seinem Selbstwert, dass der andere es anders sieht. Es fängt dann etwas an, wo man muss im Prozess sein, an sich selber, aneinander, aber auch im Leben grundsätzlich, weil man nämlich lernt, mit den Problemen zu dealen, die da sind. Und es bringt Wachstum. Und eigentlich, wenn wir es mal so anschauen, ist das alles, was in den Predigten immer davon geredet wird. Es ist unser Christsein, dass wir wachsen zu Gott her, dass wir lernen, miteinander umzugehen, dass wir lernen, mit dem Leben umzugehen, dass wir lernen, wie das alles funktioniert, wie das Gott gedacht hat, dass wir in eine Freiheit kommen zu uns selber, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns selber sein dürfen und dass dann auch immer noch alles okay ist. Eigentlich ist die Familie darum fasziniert mich Familie auch so sehr. Eigentlich ist es der coolste Ort auf Erden. Weil dort nämlich unsere Kraft endet, wo wir ständig zusammenreissen und alles unter Kontrolle haben. Und wo fast muss etwas kommen von Gott. Und Veränderung muss eigentlich kommen, wo Gott in uns bewirken will, mit dem Wandel an uns. Weil wir nicht mehr mögen, immer alles selber herzustieren. Wenn wir es zulassen und getrauen herzuschauen. Weil sonst tun wir einfach noch ein bisschen mehr, wie ich vorhin gesagt habe, Kraft reinbuttern, um uns noch ein bisschen zusammenreissen. Es hat damit zu tun, dass wir lernen, auch mit Emotionen umzugehen und sie auszuhalten. Weil wenn man Sachen klärt, dann wissen wir, können Emotionen kommen. An sich ist ja nichts schlimm dran, wenn sie nicht so angsteinflüssend wären. Aber Jesus kann uns beibringen, mit dem umzugehen. Und uns Freiheit zu geben drinnen. Und ich werde ganz zum Schluss noch geschwind eine Anmerkung machen zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Wir sind super gut als Christen, wieder eine Hollywood-Vorstellung zu generieren jetzt in uns über das, was ich gesagt habe. Eine Familie, wo geklärte Zustände sind miteinander, wo man in versöhnten Beziehungen lebt zueinander. Ja, unterstütze ich völlig. Darum rede ich darüber. Aber das ist ein stetiger Wandel von ein Problem kommt, ich bearbeite es, ein Problem kommt, ich bearbeite es, ein Problem kommt, ich bearbeite es. Probleme werden nie aufhören. Das ist unser Leben. Es wird immer etwas kommen, das wir zu beachten haben, aber wir lernen damit umzugehen, mit diesem Zustand. Ich glaube, manchmal haben wir so eine Sehnsucht danach, dass einfach mal alles gut ist. Und ich glaube, das können wir uns getrost abschminken. Weil es wird nicht kommen. Dass alles gut ist, haben wir bei Gott. Auf unserer Erde, mit unserem Leben, das wir haben, will Gott uns beibringen, wie wir damit umgehen, was ist. Und das kann man scheinbar in einer coolen Art machen, weil Gott ist weder frustriert über den Zustand, dass die ganze Zeit Probleme hagelt, noch ist er irgendwie hoffnungslos. Das kann man gut machen. Und darum lassen wir uns von Gott lernen, die besten Problemlöser werden, die es gibt, weil wir ja dazu berufen sind. Und lassen wir uns unser Leben annehmen, dass es grundsätzlich ist, wie es ist. Und Gott kein Problem hat und wir auch kein Problem damit haben damit. Und lass uns lernen, damit umzugehen und eben auch mit Vergebung zum Beispiel, das probieren, dass man mal anfängt üben in der Familie, Sachen klären und in dem automatisch merkt, wie der ganze Zyklus anfängt zu rasseln. Und eben, es wird nie alles geklärt sein und das ist auch voll okay. Und man hat auch nicht immer Kraft, um alles zu klären. So ist auch unser Leben und das ist auch okay. Es gibt Sachen, die können heute nicht geklärt werden. Und mit dem können wir wieder lernen umgehen. So. Ich möchte jetzt noch kurz beten. Und nachher haben wir eine Zeit, oder vielleicht kannst du das Lied gerade anlassen, wo wir vor Gott kommen und ihr dürft Pop-up-Gebet machen, quasi. Aber wir machen es mit dem Mentimeter, die es haben. Das ist eine neue Art, aber ich finde sie mega cool, weil es ist eine coole Art von, wir beten eigentlich für sich selber, aber gleichzeitig betet man zusammen, weil nämlich die anderen Gebete sehen, wo man schreibt. Darum, es ist jetzt hier eine neue Folie. Genau. Und wenn ihr jetzt das Menti nochmal aufmacht, dann könnt ihr jetzt dort einfach eure Gebete reinschreiben. Und dann erscheinen sie hier. Probieren das einfach mal aus. Also, ich bete. Ja, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen, dass wir zusammen da sein dürfen. Dass du unser Leben siehst, wie es ist. Dass du kein Problem hast mit den Sachen, die existieren. Ich danke dir, Herr, dass du es wunderbar gemacht hast als Wesen, die fühlen, empfinden, Freude haben. Trauer haben und alles, was dazugehört. Ich danke dir für unsere grosse Fähigkeit, uns zusammenzureissen und gesunde Erwachsene zu sein, zum Lehren mit unserer Willenskraft viel, viel zu bewirken. Aber ich danke dir auch, dass auch der Wille von uns ein Ende haben darf, wo wir Zeiten haben, wo wir einfach echt für uns selber sind. Ich bitte dich, dass du jedem da innen die Zeiten schenkst. Und dass wir lernen dürfen, auch den Moduswechsel wirklich zu machen. Weil wir brauchen es so sehr, Herr. Wir brauchen es, dass wir loslassen dürfen. Und dass die Sachen dürfen einfach mal sein, wie sie sind. Ich bitte dich, Herr, dass wir auch jetzt den Moduswechsel machen können und einfach bei dir sein. Darüber nachdenken und bewegen, was wir gehört haben. Ich bitte dich auch, Herr, dass du uns hilfst, eine Sehnsucht in uns zu kultivieren nach geklärten Zuständen. Wo wir akzeptieren, dass es okay ist, dass nicht alles gut ist, weil es so nie wird sein. Aber wo wir wie du in unserem Wesen anfangen kultivieren, dass wir etwas, was ungut ist, nicht dort stehen lassen. Und du uns lehrst, wie man das in einer guten, guten Art macht. Herr, ich bitte dich so sehr für unsere Familien, wo wir drinnen sind, in unseren Beziehungen mit unseren engen Leuten und Freunden. Ich danke dir dafür, dass wir sie haben dürfen und dass du uns als Wesen geschaffen hast, die so gerne in Beziehungen sind und das brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass wir so reich beschenkt sind mit unseren Familien. Und dass so viel Gutes auch drinnen ist. Und ich danke dir, Herr, dass du auch das wunderbar geschaffen hast, wie auch uns. Ich lege dir jetzt alles her. Alles, was gedacht wird und gefühlt wird. Und ja, Herr, wir wollen jetzt einfach vor dich kommen.